Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Obama hat bei seinem Berlin-Besuch ein Zeichen für Abrüstung gesetzt. In einer Rede vor dem Brandenburger Tor bot er Russlands Präsident Putin an, über eine deutliche Reduzierung der Atomwaffenarsenale zu verhandeln. Obama bezog sich dabei ausdrücklich auf die legendäre Rede von John F. Kennedy vor 50 Jahren. Er hatte den Berlinern damals einen Frieden mit Gerechtigkeit in Aussicht gestellt.
Die Sonne brennt erbarmungslos. Doch wer Barack Obama hören will, muss schon Stunden vorher am Brandenburger Tor sein. Als dann kurz vor drei der Geiger David Garrett die Nationalhymnen intoniert, hoffen alle, dass es nun endlich losgeht. Doch der amerikanische Präsident lässt die Spannung noch weiter steigen. Als er dann endlich mit der Kanzlerin und dem regierenden Bürgermeister kommt, die Wartende mit einem Hallo Berlin begrüßt und sich locker seines Jacketts entledigt, ist der Gipfel der Begeisterung schon erreicht. Dann preist er den Fall der Mauer als historisches Vorbild für den Freiheitskampf in aller Welt. Weil korrupte Diktaturen neuer Demokratie weichen mussten, weil Millionen Europäer jetzt die Luft der Freiheit atmen, können wir jetzt hier in Berlin in Europa sagen, unsere Werte haben gesiegt, Offenheit hat gesiegt, Toleranz hat gesiegt, Freiheit hat gesiegt. Obama schlägt einen weiten Bogen vom Aufstand in der arabischen Welt über den Klimawandel bis zum Kampf um faire Löhne. Doch die einzig neue Botschaft ist ein Abrüstungsangebot an Russland. Ich habe entschieden, dass Amerika und seine Verbündeten auch dann sicher sind und unsere strategische Abschreckung intakt bleibt, wenn wir die Zahl der Atomwaffen um bis zu einem Drittel reduzieren. Für die Bundeskanzlerin findet Barack Obama viele freundliche Worte. Doch besonders heftigen Beifall bekommt er für sein leidenschaftliches Bekenntnis zur vollen Gleichstellung von Schwulen und Lesben. Wenn wir für unsere schwulen und lesbischen Brüder und Schwestern aufstehen, dann verteidigen wir unsere eigene Freiheit. Nach einer knappen halben Stunde ist alles vorbei. Auf ein Bad in der Menge hoffen die Gäste vergeblich. Sie haben den amerikanischen Präsidenten nur hinter zentimeterdickem Panzerglas erleben dürfen. Vielleicht ist die Euphorie auch deshalb am Ende etwas gebremst, trotz der Musik von Beethoven zum Abgang.
In seiner Rede, wie auch bei seinem Treffen mit Kanzlerin Merkel, betonte der US-Präsident ausdrücklich den Wert der Beziehungen seines Landes zu Europa und zu Deutschland. Die geplante Freihandelszone, sie wäre die größte der Welt, nannte er ein Kernprojekt der transatlantischen Partnerschaft. Begonnen hatte der Tag für Obama mit einem Besuch bei Bundespräsident Gauck.
Die US-Hymne für den amerikanischen Präsidenten und der deutsche Präsident zeigt emotionale Reaktionen. Nie zuvor waren die beiden Männer sich begegnet, aber spontane Sympathie war spürbar im Garten von Schloss Bellevue. Zur gleichen Zeit besuchte Michelle Obama mit den beiden Töchtern das Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals. Im Kanzleramt sprachen Obama und Merkel über Freihandelsabkommen, Drohneneinsatz und Syrien und über Datenausforschung durch US-Geheimdienste.
Ich habe auch deutlich gemacht, dass natürlich bei allen Notwendigkeiten von Informationsgewinnung das Thema der Verhältnismäßigkeit immer ein wichtiges Thema ist. Unsere freiheitlichen Grundordnungen leben davon, dass Menschen sich sicher fühlen können.
Er nehme diese Kritik ernst, sagte Obama, aber solche Kontrolle schütze eben auch vor Terroranschlägen. Wir kennen mindestens 50 Bedrohungen, die durch solche Informationen abgewehrt wurden. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Das hat Leben gerettet. Nach der Rede traf Obama dann noch den SPD-Kanzlerkandidaten. Der stellte anschließend Gemeinsamkeiten zur Schaffung von Wirtschaftswachstum fest.
Wir sind in der Tat beide davon überzeugt, dass es eine Art doppelter Strategie geben muss. Natürlich müssen die öffentlichen Haushalte konsolidiert werden, aber wir brauchen Wachstumsimpulse. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die anderen Länder wieder Wind unter die Flügel bekommen.
Zur Stunde klingt der Besuch aus mit einem Gala-Dinner im Schloss Charlottenburg. Für 21.30 Uhr ist der Abflug der Präsidentenmaschine geplant.
Zum Besuch von Präsident Obama, jetzt direkt vom Brandenburger Tor in Berlin, Ulrich Deppendorf.
Der Höhepunkt des Besuches von US-Präsident Barack Obama war die Rede hier vor dem Brandenburger Tor. Es war nicht die überragende Rede, es blieb nicht der alles überragende Satz, der fiel nicht in Erinnerung. Dennoch hat der US-Präsident heute hier auf dem Pariser Platz den Erwartungen entsprochen, aufgrund seines Charmes und durch sein Angebot, die amerikanischen Atomwaffen um ein Drittel zu reduzieren. Das Thema atomare Abrüstung wird für ihn zu einem zentralen Thema seiner zweiten Amtszeit. Russland hat auf diesen Vorschlag aber heute schon eher zurückhaltend reagiert. Obama hat den großen historischen Bogen geschlagen, vom Freiheitskampf der Berliner und der Deutschen bis zu den Freiheitskämpfen der heutigen Zeit. Es war eine Rede in die Zukunft gerichtet, Beispiel die geplante Freihandelszone. Hier sind Deutschland, Europa und die USA nun auf Augenhöhe. Bei den sensiblen Themen Drohneneinsatz und Internetüberwachung durch amerikanische Geheimdienste versucht er, deutsche Bedenken zu zerstreuen, ohne aber große Abstriche von seiner Politik zu machen. Wie immer hat Obama Emotionen durch große Worte geschürt. Nun müssen, so sehen es viele Beobachter hier, auch die entsprechenden Taten folgen. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Den Obama-Besuch mit all seinen Programmpunkten haben wir auch in einer Bilderstrecke auf tagesschau.de zusammengefasst. Aussichten auf baldige Friedensgespräche der afghanischen Regierung mit den radikal-islamischen Taliban werden gedämpft. Präsident Karzai zog heute seine Bereitschaft zurück und setzte Sicherheitsgespräche mit den USA aus. Dabei ging es um die Zeit nach dem Abzug der US-Kampftruppen 2014. Karzai kritisiert, dass die USA morgen im neuen Taliban-Verbindungsbüro in Katar direkte Verhandlungen mit den Taliban aufnehmen wollen.
Die Hoffnung auf eine neue Runde im Friedensprozess für Afghanistan währte nicht lange. Gestern noch hatte Präsident Karzai den Taliban ein Gesprächsangebot gemacht, heute zog er es bereits wieder zurück. An den für morgen in Doha geplanten Friedensgesprächen zwischen den USA und den Taliban werde die afghanische Regierung nicht teilnehmen, solange die nicht unter afghanischer Führung stattfinden. Gleichzeitig unterbrach Karzai auch Verhandlungen über ein Sicherheitsabkommen mit den USA. Es soll die Rolle der Vereinigten Staaten nach dem Truppenabzug 2014 regeln. Weil die USA direkt mit den Taliban verhandeln wollen, fühlt sich Karzai offenbar übergangen. Experten gehen davon aus, dass der Präsident mit der Aussetzung innenpolitisch punkten will, auch im Hinblick auf Wahlen im kommenden Jahr. Die Afghanen wollen einen afghanisch geführten Friedensprozess, aber die USA und andere Mächte haben ihre eigenen Interessen. Die Taliban hatten Gespräche mit der Karzai-Regierung bisher immer abgelehnt, was deren Position geschwächt hat. Alle Akteure schauen auf 2014. Auch wenn die Friedensgespräche morgen beginnen sollen, auf Anschläge wollen die Taliban trotzdem nicht verzichten. Bereits gestern gab es ein Attentat, auch heute starben bei einem Raketenangriff auf den US-Stützpunkt Bagram mindestens 4 US-Soldaten. An den Verhandlungen will Präsident Obama trotzdem festhalten. Nicht nur, dass die Taliban und die afghanische Regierung sich schon lange bekämpfen, während wir hier sprechen, wird dort gekämpft. Wir sind mitten im Krieg. Der Weg zum Frieden in Afghanistan, er dürfte noch lang werden.
In Brasilien gehen die Massenproteste vor dem Hintergrund des FIFA Confederations Cup weiter. In Fortaleza versammelten sich heute etwa 10.000 Menschen zu einer Kundgebung rund um das Fußballstadion. Die Demonstranten warfen der Regierung vor, zu viel Geld für Sportgroßereignisse auszugeben, statt es in Bildung zu investieren. Die inzwischen landesweiten Proteste hatten vor knapp 2 Wochen begonnen.
Es läuft ein Fußballturnier in Brasilien und das hat die Massen mobilisiert. Aber es ist nicht mehr der Fußball, der interessiert. Der Confed Cup, die Generalprobe zur WM, ist zum Politikum geworden und sorgt nun für Massendemonstrationen. So auch vergangene Nacht in Sao Paulo. 50.000 auf der Straße, wieder geht es gegen Misswirtschaft, steigende Kosten und die Milliardenausgaben für die sportlichen Großereignisse. Es geht gegen das korrupte Brasilien und für das Gesundheitswesen, die Bildung, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die Proteste in Sao Paulo begannen friedlich, doch dann randaliert eine kleine Gruppe. Ein Fernsehübertragungswagen und eine kleine Polizeiwache werden in Brand gesetzt. Am Rathaus versuchen manche, die Absperrungen einzutreten. Die Wut richtet sich auch gegen die FIFA. In einem Exklusivinterview mit dem Fernsehsender TV Globo zeigte FIFA-Präsident Blatter zwar Verständnis für die Demonstranten, aber sie sollten den Fußball nicht dazu nutzen, um ihre Forderungen zu verkünden. Jetzt schaut die Fußballwelt nach Fortaleza. Dort findet in einer Stunde das Gruppenspiel zwischen Brasilien und Mexiko statt. Die brasilianische Nationalmannschaft hat sich mit den sozialen Protesten solidarisiert. Trainer Scolari verkündet, die Seleção ist das Volk. Wir wünschen, dass die Proteste bei der Regierung auf Gehör stoßen und dass sie friedlich, demokratisch und normal weitergehen. Vor dem Stadion in Fortaleza haben sich bereits tausende Demonstranten versammelt. Inzwischen soll es auch da zu ersten Auseinandersetzungen gekommen sein.
In Mogadischu, der Hauptstadt des ostafrikanischen Landes Somalia, hat die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz einen Anschlag verübt. Bei dem Angriff auf ein UN-Gebäude, in dem Soldaten der Afrikanischen Union stationiert sind, wurden mindestens 16 Menschen getötet. Ein Selbstmordattentäter hatte sich vor dem Gebäude in die Luft gesprengt. Dann stürmten schwer bewaffnete Angreifer den Komplex und lieferten sich Schießereien mit Soldaten. Es gab auch etliche Verletzte.
In der Türkei dauern die Protestaktionen gegen die Regierung an. Auf dem Taksimplatz in Istanbul verharrten Menschen erneut regungslos, um so gegen die Politik von Ministerpräsident Erdogan zu demonstrieren. Auch in der Nacht hatten sich hier zahlreiche Menschen versammelt. UN-Generalsekretär Ban rief die türkische Regierung auf, die Versammlungsfreiheit zu respektieren. Ministerpräsident Erdogan hatte gestern von einem Ende der Toleranz gesprochen.
Das Atommüll-Zwischenlager im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel hat vorläufig keine Betriebserlaubnis mehr. Nach 10 Jahren Rechtsstreit hob das zuständige Oberverwaltungsgericht die Genehmigung auf wegen Mängeln im Verfahren. Unter anderem seien mögliche Folgen eines Airbus-Absturzes auf das Gebäude nicht ermittelt worden. Die Richter gaben damit der Klage eines Anwohners statt. Die Commerzbank reagiert auf Probleme, vor allem im Privatkundengeschäft, mit umfangreichem Stellenabbau. Bis Ende 2016 will das Geldinstitut etwa jeden 9. Arbeitsplatz streichen, rund 5.200 Stellen. Bereits zu Jahresbeginn hatte die Bank Einsparungen im Personalbereich angekündigt. Seitdem hatten Vorstand und Betriebsrat intensiv über die Details verhandelt.
Es war nicht allein die Hitze, die den Mitarbeitern der Commerzbank heute zu schaffen machte. Nach monatelangen Verhandlungen einigten sich Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertreter auf den Abbau von zusätzlich 3.900 Stellen, nachdem Anfang des Jahres schon beschlossen worden war, 1.300 Arbeitsplätze zu streichen.
Dass die Bank Personal abbaut, haben wir immer wieder kritisiert und kritisieren wir nach wie vor, weil die Bank eigentlich kein Kostenproblem, sondern ein Ertragsproblem hat, mehr Umsatz machen muss. Das kann sie nur mit Personal. Dem Gesamtbetriebsrat ist es jetzt in den Verhandlungen allerdings gelungen, am Konzept entscheidende Verbesserungen zu machen. Insbesondere ist es ihm gelungen, betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen.
Vor allem im Privatkundengeschäft reduziert die Commerzbank die Zahl der Mitarbeiter. Für das Management, das sich heute nicht vor der Kamera äußern wollte, ist die Sparmaßnahme allerdings kein Befreiungsschlag, meinen Analysten.
Es löst das Problem, dass der Kostenblock zu hoch ist. Ob das allerdings ausreichen wird, der Arbeitsplatzabbau, muss man mal sehen. Es ist eher zu bezweifeln, weil die Commerzbank in den vergangenen Jahren schon viel mehr Mitarbeiter abgebaut hat, ohne ihr Kostenproblem zu lösen.
Gewinne will das noch immer teilverstaatlichte Geldhaus vor allem mit dem Mittelstandsgeschäft machen, also mit Krediten an Unternehmen. In diesem Geschäftsbereich sollen sogar neue Stellen geschaffen werden, um den Weg auf die Erfolgsspur freizumachen.
Bund und Länder haben sich darauf verständigt, wie der gemeinsame Hilfsfonds für die Hochwasserschäden finanziert wird. Der Bund erklärte sich bereit, die Wiederaufbaukosten für Autobahnen und Bundesstraßen komplett zu übernehmen. Hierfür werden 1,5 Milliarden Euro veranschlagt. Die restlichen bis zu 6,5 Milliarden teilen sich Bund und Länder je zur Hälfte. Am 5. Juli soll der Bundesrat den Hilfsfonds endgültig verabschieden.
Auch in Frankreich kämpfen die Menschen gegen Wassermassen. Im Südwesten des Landes sorgten heftige Regenfälle und Schmelzwasser aus den Pyrenäen für Überschwemmungen. Eine Frau starb in den Fluten. Im Wallfahrtsort Lourdes wurde die weltberühmte Grotte meterhoch überschwemmt. Tausende Menschen in der Region mussten ihre Häuser verlassen. Auch im spanischen Teil der Pyrenäen richteten Überschwemmungen schwere Schäden an. In tausenden Wohnungen fiel der Strom aus. Auch die Menschen im Norden Indiens leiden unter heftigen Überschwemmungen. Nach Angaben der Regierung sind mindestens 102 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten könne aber noch weiter steigen. Monsunregen haben den Ganges und seine Nebenflüsse stark anschwellen lassen. Die Wassermassen rissen Häuser und Straßen mit und lösten Erdrutsche aus.
Der frühere ungarische Ministerpräsident Gyula Horn ist tot. Er starb heute mit 80 Jahren in Budapest. Horn war Außenminister und später Regierungschef in seinem Land. Er spielte eine Schlüsselrolle im politischen Umbruchprozess in Europa im Sommer und Herbst 1989. Durch seine Ausreisepolitik kamen damals tausende DDR-Bürger über Ungarn nach Österreich. Und jetzt die Lottozahlen. 3, 18, 19, 29, 42, 49, Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 1, 0, 7, 6, 1, 7. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 0, 3, 9, 9, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 20. Juni.
Ein Atlantiktief bereitet der Hitze ein Ende. Morgen erst im Westen, am Wochenende auch im Osten Deutschlands. Stark absinkender Luftdruck sowie große Temperaturunterschiede der Luftmassen sorgen für eine explosive Mischung, in der sich unwetterartige Gewitter entladen. Heute Nacht vor allem im Norden und Westen Schauer und Gewitter, die lokal unwetterartig sein können, sonst verbreitet klar. Am Tag im Osten und Südosten noch überwiegend sonnig, im übrigen Land eine Mischung aus Sonne und Wolken, mancherorts gewittrige Schauer, die später von Südwesten häufiger werden. Es besteht erhöhte Unwettergefahr. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis West, im Osten aus Süd, bei Gewittern Gefahr von Orkanböen. Heute Nacht noch vielerorts tropische Temperaturen, bis 23 Grad am Rhein. Morgen im Westen deutliche Abkühlung, Richtung Osten noch heiße 30 bis 37 Grad. Am Freitag haben die Gewitter im Osten noch Unwetterpotenzial, aber am Samstag geht es auch dort deutlich kühler und ruhiger zu. Das Wochenende verläuft insgesamt durchwachsen mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern oder Gewittern.
Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni, seine Tagesthemen Berlin und der Besuch. Fragen an Außenminister Westerwelle, was bleibt von der Obama-Rede? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.